Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Haben Sie heute Morgen auch mitgekriegt, was da gerade ins Weltall geschossen wurde?
4, 3, 2, 1. And liftoff of Space Shuttle Atlantis. The final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of
our. Ja, heute Morgen ist eine SpaceX-Rakete von Cape Canaveral gestartet in Richtung Mond. Und was hat die dabei? Ein kleines, rotes, schwedisches Häuschen soll auf dem Mond aufgestellt werden. Das soll das erste Haus auf dem Mond sein. Und warum das gerade ein schwedisches Sommerhäuschen sein muss, was damit passieren soll, wir sprechen mit dem schwedischen Künstler, der das initiiert hat. Machen wir hier in 15 Minuten. Und gleich schauen wir aber erstmal in die USA. Kann sein, dass wir da gerade die letzten Tage von TikTok erleben. Klären wir. Es macht sich Unruhe breit unter amerikanischen TikTok-Nutzern, denn es kann sein, dass TikTok ab dem 19. Januar, also ab Sonntag, nicht mehr auffindbar sein wird in den USA. Der US-Kongress hat letztes Jahr ein Gesetz dazu beschlossen, weil man befürchtet, dass die chinesische Regierung Daten von Nutzerinnen und Nutzern bei TikTok sammeln könnte. Aber auch wenn der 19. Januar kurz bevorsteht, es ist noch unklar, ob dieses Verbot tatsächlich eintritt oder ob vielleicht doch noch Elon Musk TikTok kaufen wird. Und auch eine andere App ist gerade in aller Munde, Red Note, zu der jetzt wohl sehr viele abwandern. Ist ziemlich unübersichtlich die Lage. Ein bisschen mehr Klarheit kann uns jetzt unser Medienredakteur Hagen Terschüren bringen. Hi Hagen.
Hi.
Kannst du uns nochmal zusammenfassen, wieso TikTok verboten werden soll oder nicht mehr verfügbar sein soll ab dem 19. Januar? Was befürchten die USA?
Genau, das war ein Gesetz, das letztes Jahr verabschiedet wurde und die Vorwürfe sind nicht nur, dass die App Daten sammelt, das machen alle Social-Media-Apps mehr als uns allen lieb ist, aber die Theorie ist einerseits auch, dass die an die chinesische Regierung weitergegeben werden von TikTok und außerdem gibt es angeblich auch Beweise, dass TikTok den Algorithmus benutzt, um die US-Bevölkerung zu manipulieren in irgendeiner Art und Weise. Das Interessante an der Geschichte ist aber, dass diese Beweise nie öffentlich geteilt wurden. Also selbst in dem Gerichtsverfahren wurden die hinter verschlossenen Türen gezeigt, weil die angeblich top secret sind. Selbst TikTok wurde nicht gesagt, was sie eigentlich machen. Das ist so geheim und trotzdem hat der Kongress dann ja sich dafür entschieden, das zu bannen. Und das ist so ein bisschen die Kritik, dass so unklar ist, was jetzt die Beweise sind, weil uns die niemand mitteilt.
Der Algorithmus ist ja sowieso so wichtig bei TikTok. Das ist ja so eine Plattform, die eben vom Algorithmus lebt. Anders als Instagram zum Beispiel, wo es eben um die Follower geht. Kannst du uns das nochmal sagen, warum der Algorithmus da so wertvoll ist?
Der Unterschied ist, dass TikTok halt wirklich so in dieses algorithmische Zeitalter reingeboren wurde. Man macht die App auf das erste Mal und wird gleich mit den Videos bombardiert und man scrollt einfach da durch. Und man muss nicht mal unbedingt Leuten folgen, das macht man dann irgendwann, aber selbst die werden nicht immer unbedingt angezeigt. Es geht also gar nicht so sehr darum, wem man jetzt folgt, wer einem folgt, das ist gar nicht so wichtig und das ist so bei Instagram zum Beispiel anders. Alleine weil die App schon älter ist, das ist ja ohne Algorithmus gestartet, früher hat man dann noch Leuten gefolgt. Das heißt, die Beziehung zu den einzelnen Personen ist eine ganz andere und TikTok baut wirklich komplett auf diesen Algorithmus.
Also eigentlich war ja geplant, dass es verboten werden soll ab dem 19. Januar, aber es gibt natürlich auch die Option, dass es vielleicht gekauft wird und es gibt die Gerüchte, dass Elon Musk da jetzt vielleicht einschreitet und TikTok kauft. Wie schätzt du das ein?
Das ist total spannend. Also die Berichte kommen von seriösen Medien, das Wall Street Journal hat darüber geschrieben, Business Insider hat darüber geschrieben, Bloomberg hatte, glaube ich, auch darüber geschrieben, aber niemand sagt, wer die Quellen sind, von denen das kommt. Das heißt immer nur so, ja, Leute, die mehr darüber wissen. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Elon Musk die Gerüchte vielleicht sogar selbst gesät hat oder so, weil TikTok selbst dementiert, dass das passiert. Also TikTok sagt, nein, wir sind nicht an einem Verkauf interessiert und wir arbeiten da nicht dran. Die Sache ist, Elon Musk macht als potenzieller Käufer gar nicht so wenig Sinn, weil einmal er und Donald Trump sind close, das heißt, da kann durchaus sein, dass die US-Regierung das durchwinkt, wenn Elon Musk das kauft, was eher schwer ist, wenn das ein Google oder so weiter wäre, wegen Kartellbedenken. Mhm. Und aber auch, Elon Musk hat schon Beziehungen nach China, zum Beispiel, weil Tesla ja da sehr erfolgreich ist. Das heißt auch, er hat so mit beiden Regierungen, steht er irgendwie gut da, was ihn als Käufer attraktiv macht, sofern er sich die Plattform leisten kann. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, weil TikTok ist ja viel mehr wert, als es Twitter zum Beispiel war.
Also wenn jetzt TikTok tatsächlich verkauft werden würde oder auch verboten werden würde in den USA, Wie kann man das einordnen? Was für einen Schaden würden die davon tragen? Es wird ja auch jetzt immer wieder von TikTok-Flüchtlingen gesprochen.
Das ist spannend, weil das irgendwie so eine Situation ist, die wir so noch nicht kennen. Also wie attraktiv ist TikTok im Rest der Welt, wenn kein US-Content mehr da ist? Merken wir zum Beispiel in Europa oder in Asien, merkt man einen Unterschied, wenn weniger aus den USA kommt? Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, die USA sind ein Riesenmarkt. Das wird TikTok finanziell garantiert wehtun, wenn das wegbricht. Ob die Plattform dann insgesamt unattraktiver wird, das muss sich zeigen, weil wir so eine Situation einfach noch nie gesehen haben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das letzte Mal ein Entertainment-Produkt existiert hat in meiner Lebzeit, wo keine US-Entertainment-Inhalte zu sehen waren. Mhm. Das ist komplett neu.
Ja, das wäre eine total neue Situation. Vielleicht kannst du uns noch was zu Red Note sagen. Das ist ja so eine chinesische Social-Media-Plattform, die gerade viel genannt wird, wo viele Leute gerade wohl rüberwandern. Was ist Red Note? Taugt die als TikTok-Alternative?
Das ist eine super spannende Situation, weil eigentlich ist Red Note gar keine richtige TikTok-Alternative. Das ist mehr so Pinterest-Style, also es geht darum, dass man sich so Produkte, die man cool findet, teilt, mit anderen Leuten teilt und die zeigt. Und ja, es gibt so eine TikTok-ähnliche Videofunktion, was auch interessant ist. Die gehen gerade alle zu Red Note, obwohl die App komplett in Mandarin ist, inklusive der Schriftzeichen. Das heißt, niemand, der die gerade benutzt oder da abwandert, versteht, was da steht. Aber was total interessant ist, es entsteht aber auch so eine Art kultureller Austausch gerade. Also zum Beispiel die ganzen chinesische User-Basis, die spricht gerade so direkt mit der US-Nutzerbasis und das ist so eine Art kultureller Austausch, wie wir ihn auch noch nie gesehen haben, weil normalerweise kommen wir ja gar nicht so mit den chinesischen Apps in Kontakt. Also zum Beispiel TikTok ist ja in China die App Douyin und die haben direkt nichts miteinander zu tun. Die User treffen sich überhaupt nicht. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, Red Note ist eine komplett chinesische App und was da mit Datenschutz ist, ist auch irgendwie sehr fragwürdig oder was da mit Zensur ist. Also wenn Zensur eine Befürchtung ist, dürfte das da auch ein großer Faktor sein. Wie sich das entwickeln wird, muss ich zeigen. Ich nehme an, damit das wirklich erfolgreich sein kann, muss Red Note auf jeden Fall anfangen, jetzt auch die Inhalte zu übersetzen und auch wenigstens ein User-Interface zu geben, wo ich verstehe, was ich anklicken kann. Ich habe mir da gestern einen Account geklickt und man sollte sich auswählen, was für Produkte oder Themen man interessant findet. Und ich habe keine Ahnung, weil die da alle auf Mandarin standen. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber es gibt tatsächlich schon sehr viele Videos und selbst deutsche Videos habe ich da jetzt schon mehrere gefunden.
Okay, also tut sich was und es gibt noch sehr viele Fragezeichen, was dieses womögliche Verbot oder der Verkauf von TikTok angeht in den USA. Bis zum 19. Januar sollte da was entschieden sein. Vielen Dank für den aktuellen Stand, Hagen Terschüren.
Gerne.
Für den Mond ist heute ein ziemlich besonderer Tag, denn er bekommt von der Menschheit ein Kunstwerk geschenkt, ein schwedisches Kunstwerk. Heute Morgen ist eine Rakete in Richtung Mond gestartet, die ein kleines rotes Schwedenhäuschen mit an Bord hat. So ein typisches Häuschen, was man aus Schweden kennt, mit weißen Ecken und Fensterrahmen. Es ist ein kleines Modell, ungefähr 10 cm hoch, 12 cm breit. Und das soll jetzt auf den Mond gestellt werden, als erstes Gebäude und als Kunstwerk, das uns vielleicht so einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht. 25 Jahre lang hat der schwedische Künstler Mikael Genberg an diesem Projekt gearbeitet und was er sich davon verspricht, habe ich ihn vor der Sendung gefragt. Ich habe ihn in Florida erreicht, kurz vor dem Raketenstart und ich habe ihn erstmal gefragt auf Englisch, was ihn denn auf die Idee gebracht hat, so ein Schwedenhäuschen auf dem Mond zu schießen.
What happened was actually, to make a long story short, I did build a red house with white corners in the treetops in my hometown Västerås and all of a sudden I was thinking a lot about houses and this red house in particular. And then I read an article in a Swedish newspaper in 1999 and the headline was, "Now Sweden goes to the moon." And I was like, wow, that's where I would really like to put a house. It's been a 25-year struggle, but now we're here. Now we're at Cape Canaveral.
Also er sagt, dass er irgendwann mal ein Baumhaus gebaut hat und dann viel über Häuser nachgedacht hat und dann hat er eine Nachricht über eine Mondfahrt gehört, 1999 war das und dann wusste er, ja der Mond, da will er hin und er wusste auch, das ist natürlich total unmöglich, aber er hat jetzt eben 25 Jahre lang daran gearbeitet und jetzt ist er hier in Cape Canaveral und wartet darauf, dass sein Häuschen eben tatsächlich zum Mond fliegt. Was ist das denn genau für ein Haus? Wie sieht das aus? Was bedeutet das für Sie?
The house is, it's a quite small house. It's actually as big as we could get it to travel sitting on the lunar rover. The house is about 12 by 10 by 8 centimeters. I mean, it doesn't really matter what size the house is on the moon, because here it is really insignificant. Mm-hmm. But on the moon, it will be monumental. It will be the only building on that big, vast, gray, flat kind of surface. So it will be amazing looking, and I will have the opportunity of actually being in the control room when the rover is looking for the best place. And the red house is it means a lot for every Swedish person. I think this red house it tells a lot of stories about our history and how Sweden came to be successful and all that. And I think that everyone in Sweden, when they think about having a summer house, they all think red house, white court. And it's not the national symbol for me at all. It's what fascinates me is the house itself that carries so much. So if I would have been living in Germany or somewhere else in the world, the house would have looked different. A house that the child would actually create it.
Also er sagt, es ist ein kleines Haus, es ist so groß, wie es eben ging, damit es eben auf diese japanische Sonde passt, also 12 mal 10 mal 8 Zentimeter ungefähr. Und er sagt, es ist hier auf der Erde zwar klein und vielleicht unbedeutend, aber auf dem Mond ist es natürlich was sehr Besonderes. Es wird das einzige Gebäude sein, das da in dieser grauen Mondwüste stehen wird. Und das Rote Haus bedeutet ihm als Schweden sehr viel, aber er sagt auch, dass es für ihn jetzt kein Nationalsymbol ist. Wenn er in Deutschland groß geworden wäre, dann hätte er halt ein anderes Haus da hochgeschickt. Es soll eigentlich wie so ein Haus sein, wie es ein Kind gebaut hätte. Das klingt alles so, als würde es ihm darum gehen, so ein Symbol für was Lebenswertes da auf den Mond zu schicken, irgendwas, ein Symbol für menschliche Kultur. Ist das so?
Yes, exactly. I mean, there's a lot of things is being done in space. Our space engineer, that is also our CEO, he talks about bringing space to man and man to space. And for me, I think it's actually getting humanity and the emotions and the cultural values into the industry. And I mean, just one small thing was that when we wanted to paint the house, of course, it turned out that there's no paint at all being used in space. The only thing, black or white or gold, is it's just not intentional. So we were trying to find out how to paint it. And it's, in space, it's everything is so difficult and thorough, and so we needed to actually create the paint, and now we have ceramic paint, and we tested it in Germany so that it wouldn't gas out. But it's actually quite a beautiful paint. I think it looks like ceramic, and I did have the opportunity of painting it with just brushes in my actual red. It's a 18th century house that we have that is red with white corners in Sweden.
Also er sagt, es geht ihm tatsächlich darum, sowas wie Gefühle und Kultur und Werte in den Weltraum zu bringen, in die Weltraumindustrie. Zum Beispiel hat er auch gemerkt, dass er jetzt eigentlich der Erste war, der sich über Farben auf dem Mond Gedanken gemacht hat. Bisher war alles irgendwie schwarz oder weiß oder Gold, was da auf den Mond geflogen ist, weil das eben die Kälte gut abhält. Aber er hat dann ganz viele Versuche gemacht, was für eine rote Farbe er verwenden kann, und hat dann auch hier in Deutschland Versuche gemacht und hat gemerkt, dass rote Keramikfarbe das Beste ist, um auf dem Mond eine Weile dann überleben zu können. 25 Jahre hat er daran gearbeitet. Ich habe mich gefragt, wahrscheinlich hat er sehr oft Leute gehört, die diese Idee abgetan haben, die gesagt haben, ja nett, aber natürlich völliger Quatsch, völlig unmöglich, völlig verrückt. Wie schwer war es denn, Leute zu finden, die an diese Idee geglaubt haben?
The interesting thing, you're actually nudging on the most interesting thing, and that is that people did in the beginning say, Michael, you're absolutely crazy, that's impossible. But then when you talk about it, and there is something about ideas that goes beyond what we normally do, and there's also something about ideas that doesn't carry the, let's say, the normal idea about what things that we do should produce. I mean, in the aspect of wealth or status or something like that. It's something that we're just doing for the sake of it. Like is that, but like the Eiffel Tower in the beginning, I mean, it's really a tribute to the pointlessness. But that's also so interesting because people did get attracted to it. And we see to collect a very interesting group in Sweden that actually they did say that that's crazy, but at the same time they said it's also very fun.
Er sagt, dass natürlich am Anfang schon viele Leute gesagt haben, dass es total verrückt ist, aber diese Ideen, die nicht klassischerweise was produzieren, die nicht Status oder Wohlstand anhäufen, solche Ideen haben trotzdem oft eine Attraktivität. Er erwähnte auch den Eiffelturm in Paris und die Leute sind eben tatsächlich neugierig geworden auf seine Idee und wollten es dann trotzdem machen. Also er hat eine Gruppe von schwedischen Menschen gefunden, die ihn dabei unterstützt haben, die das zwar verrückt fanden, aber die da eben auch viel Spaß dran hatten. Ist das Projekt denn jetzt abgeschlossen? Also wenn das Haus dann jetzt einmal auf dem Mond steht, ist es dann fertig oder was hat er damit vor? Geht es dann weiter?
No, I think that when the house is there, it will be there and it will stay there for probably millions of years if there is not an asteroid or something colliding to it. So that project will be, I wouldn't say it's closed because what I'm hoping for is that it could maybe work as an eye towards the Earth, because the thing is that I think that the world has never needed a house on the moon more than it needs it right now.
Also er geht davon aus, dass das Haus da ein paar Millionen Jahre bleiben wird, wenn kein Asteroid dazwischen kommt. Also abgeschlossen ist das Projekt für ihn nicht. Er hofft, dass es wie so ein Auge funktioniert, das auf die Erde schaut, damit wir vielleicht verstehen, wie klein und besonders die Erde ist in diesem großen Weltall. Und er sagt auch, wir haben vielleicht noch nie so sehr ein Haus auf dem Mond gebraucht wie heute. Der schwedische Künstler Mikael Genberg, der heute eben ein kleines Schwedenhäuschen auf den Mond geschossen hat und dort platzieren lässt. Und er hat auch schon angekündigt, dass er natürlich auch Fotos teilen wird, sobald das Haus einen Platz gefunden hat. Das wird dann so ungefähr in 4 bis 5 Monaten sein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Viktoria Eglau.
Bei den Bränden im Großraum Los Angeles sind Noten und Partituren des Komponisten Arnold Schönberg zerstört worden. Sie befanden sich im Archiv des Verlags Belmont Music, der sich um die Erhaltung und Verbreitung der Werke des Erfinders der Zwölftonmusik kümmert. Betroffen sind Originalpartituren, aber nicht alle. Ein Großteil befindet sich im Arnold Schönberg Center in Wien. Nach Auskunft von Larry Schönberg, dem Sohn des österreichischen Komponisten, gehören auch Handschriften, Briefe und Fotografien zu dem Archiv, das mit dem Verlagsgebäude in Kalifornien verbrannt ist. Der familieneigene Verlag Belmont Music druckt Arnold Schönbergs Noten und Partituren für Musiker und Musikerinnen in aller Welt. Der 83-jährige Sohn Larry verlor durch das Feuer auch sein Wohnhaus. Arnold Schönbergs ehemaliges Wohnhaus in Kalifornien ist derzeit nicht von den Flammen bedroht. Er war 1933 als Jude vor den Nationalsozialisten in die USA geflohen. Der Berliner Senat spart Milliarden im Haushalt ein. Von den Kürzungen betroffen sind auch viele Kultureinrichtungen. Um sein Budget aufzubessern, will das Berliner Ensemble einmalig Gäste auf seiner Bühne übernachten lassen. Das Theater hat dafür eine Versteigerung gestartet. Wir hatten gestern schon darüber berichtet. Am Abend äußerte sich dann hier im Deutschlandfunk Kultur der Intendant Oliver Rehse zu der Aktion.
Die ist natürlich ein augenzwinkernder Reflex auf die Empfehlung, die uns die Politik in Berlin gegeben hat. Schaut doch mal, ob ihr nicht ein bisschen wirtschaftlicher werden könnt und auch der privaten Wirtschaft sozusagen das abgucken, wie man Einnahmen generiert. Nun, mit der leeren Bühne nachts können wir in diesem Falle tatsächlich mal Einnahmen generieren. Aber wir wollen als ein Theater, das mit 95% ausgelastet ist, natürlich auch zeigen, ja, wir kriegen 1 Million weniger und wir denken uns sehr viel aus. Natürlich nicht nur diese Aktion.
Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles. Am Samstag soll im sächsischen Chemnitz gefeiert werden. Die Stadt wird offiziell europäische Kulturhauptstadt 2025. Neben Shows und Kulturprogrammen werden aber auch mehrere Demonstrationen erwartet. Gegen eine angemeldete Kundgebung der rechtsextremistischen Kleinpartei Freie Sachsen kündigten heute die Initiativen Chemnitz nazifrei und Aufstehen gegen Rassismus Proteste an. Sie erklärten, sie wollten nicht zulassen, dass Rechtsextreme den Tag für ihre Hetze nutzten. Es solle deutlich werden, dass Chemnitz 2025 ein Raum der Auseinandersetzung für alle sein müsse. Die Initiativen kritisierten, dass sich die Stadt im Glanz der kulturellen Vielfalt präsentiere, dabei aber ein zentrales Problem ignoriere, die rechten Strukturen in der Stadt. Zu den Eröffnungsveranstaltungen der Kulturhauptstadt werden mehrere 10.000 Menschen erwartet.
Morgen, vor genau 30 Jahren, da wurde große Radiogeschichte geschrieben, kann man sagen, zumindest in Österreich. Da ging nämlich in Österreich ein Sender an den Start, der vielen, vielen Menschen eine ganz neue Radiowelt eröffnet hat.
FM 4 Homebase. Willkommen zu Hause. Das Ding heißt FM4. Das Ding ist das Radio, das ihr euch verdient habt. Und es soll nicht das Zweitbeste sein. Ab heute sei jeder Abend hier der unsere. In diesem Sinne, angenehmen Abend allseits. Das wünscht Angelika Lang. So klingt's, wenn das FM4-Herz zu schlagen beginnt.
Ja, da gab's Applaus in der Redaktion zum Start von FM4 vor genau 30 Jahren, 1995, da ging es los. Hat es vorher nicht gegeben, sowas, so ein Sender mit so viel Indie-Musik, mit kritischen Reportagen, Nachrichten auf Englisch. Auch in Deutschland gibt es ja großartige Sender, aber sowas wie FM4 gibt es auch hier nicht. Und was FM4 auszeichnet, was es auch für die österreichische Popwelt bedeutet und was die politischen Herausforderungen heutzutage mit FM4 macht, darüber spreche ich jetzt mit zwei FM4-Macherinnen und Machern, mit Robert Rothefer, der damals schon vom ersten Tag an mit dabei gewesen ist. Hi Robert.
Hi.
Und Melissa Erhardt ist dabei, die war vor 30 Jahren noch gar nicht auf der Welt, aber ist jetzt seit 4 Jahren bei FM4 dabei und hat da gerade ihre Mittags-Popkultursendung fertig moderiert. Hi Melissa.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Erstmal zu Beginn ganz kurz, wenn ihr FM4 in drei Worten beschreiben müsstet, was wäre das, Robert?
Verschroben, unperfekt und einzigartig habe ich mir ausgesucht.
Sehr schön. Melissa?
Okay. Ja. Ich habe mir ausgesucht Anecken, Bilderbuch und Popkultur.
Ja, okay. Vielleicht können jetzt eigentlich schon fast aufhören.
Finde ich besser als meins.
Vielleicht haben wir auch schon alles gesagt. Nein, da steckt auf jeden Fall total viel drin. Vielleicht gucken wir mal, Robert, erstmal auf damals, vor 30 Jahren. Du warst dabei, hast am ersten Tag gleich aufgelegt. Erinnerst du dich, was war das für eine Stimmung damals? Hat man da gespürt, dass FM4 so eine Bedeutung bekommen würde?
Ja, absolut. Also ich war im Zivildienst zu jener Zeit und für mich war das ein bisschen ein Gamble, weil ich wusste bis zum Schluss nicht, ob ich Nachtdienst haben würde an dem Tag. Aber ich habe es dann irgendwie von meinem Zivildienst beim Samariterbund so als Sanitäter irgendwie direkt ins Funkhaus geschafft. Und alle waren sehr aufgeregt, weil wir haben wirklich nicht gewusst, was passiert. Ja, also es hätte das Ende oder der Anfang sein können. Ich meine, ich müsste da die Vorgeschichte erzählen, wenn ich sage, warum das Ende. Weil diese Leute, die da ans Werk gegangen sind, die hatten ja alles schon Vorgeschichte auch damals.
Ja, ja. Und du hattest eine eigene Sendung, Robert?
Ich hatte von Anfang an eine eigene Sendung. Teil meiner Vorgeschichte war nämlich, dass ich auch bei einer der Sendungen gearbeitet habe vom Popsender Ö3, die abgeschafft wurden und sozusagen gleichzeitig den Weg geöffnet haben für diesen neuen Sender FM4, die Musicbox. Und für die habe ich so Indie-Sachen halt gefunden. Ne? Also es war irgendwie mein Job, so als Mensch in meinen frühen und mittleren 20ern nach England zu fahren, ständig und irgendwelche Bands aufzuspüren, von denen man hoffentlich noch nicht gehört hatte in Österreich. Und das hat mir dann so irgendwie zu einem gewissen Ruf verholfen. Und ich wurde dann von dem Musikguru, den es damals gegeben hat, Werner Geier, er ist leider nicht mehr unter uns, ausgewählt, einer der zwei Gestalter der Spezialsendung für diesen Bereich am Montagabend zu sein. Und das bin ich bis heute.
Bis heute bist du, das wusste ich nicht. Ja, Wahnsinn. Okay, und du, mittlerweile bist du ganz nach London gezogen, bist gar nicht mehr in Wien, aber immer
97,
noch.
97 bin ich schon nach London gezogen, immer von dort aus weitergemacht einfach.
Ja. Melissa, du hast FM4 ja viel später kennengelernt. Wie gesagt, du warst 95 noch gar nicht auf der Welt. Bist du mit FM4 groß geworden oder erinnerst du dich noch an den Moment, wo du so gemerkt hast, wow, das ist mein Sender?
Ich bin definitiv mit FM4 groß geworden. Ich kann mich erinnern an die ganzen Zeiten, wo ich Hausaufgaben gemacht habe zu FM4 Unlimited. Und es war immer so super. FM4 Unlimited war damals noch die Mittagsshow. Das bedeutet, man konnte sich einfach diese richtig guten DJ-Mixes anhören und ist dabei zu Hause gesessen. Und ja, für mich war FM4, ich bin ja auch nicht aus Wien, sondern ich bin aus Graz. Und für mich war das auch immer so ein bisschen so dieses Fenster zu all dem, was in Wien passiert, diese ganze Kultur, die dort abgeht, natürlich auch im Rest Österreichs. Also war natürlich schon irgendwie so der Sender, durch den ich neue Musik entdeckt habe damals, also lang bevor Streaming-Zeiten, war das für mich schon immer, ja, so die Schiene, FM4.
Ja,
genau.
Vielleicht können wir auch die Musik zu sprechen kommen, weil ihr habt jetzt beide immer von Musik gesprochen. Dafür ist FM4 natürlich bekannt. Vielleicht auch für die politische Ausrichtung, gucken wir nachher nochmal. Aber jetzt, was die Musik angeht, FM4 spielt ja auch wahnsinnig viel österreichische Musik. Was würdet ihr denn sagen? Welche Rolle spielt FM4 für österreichische Poplandschaft?
Also für die österreichische Poplandschaft spielt es eine immens wichtige Rolle. Das weiß ich auch irgendwie, weil eines meiner anderen Projekte ist in Wien das Popfest. Und ich weiß einfach vom Umgang mit den vielen jungen Bands, die dort auftreten, dass für die FM4 mittlerweile eine Selbstverständlichkeit ist, so als Plattform, die sie haben, um medial vertreten zu sein. Und ich weiß aber andererseits auch, nachdem ich selbst einen langen Bart habe, von wie das vor der Zeit war, wie schwer es war, an Airplay heranzukommen. Bei FM4 ist das sehr organisch gewachsen, insofern halt, dass dadurch, dass es eben diese Plattform gibt, die Szene auch dann wesentlich mehr Selbstbewusstsein entwickelt hat und auch größer geworden ist. Ja? Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die einander verstärken, so richtig schön symbiotisch.
Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, bis heute auch noch so wichtig. Also wenn ich mit jungen MusikerInnen spreche, die wir dann zum Beispiel für einen Soundpark oder so interviewen, das ist wirklich immer ein Riesending, wenn sie das erste Mal Airplay auf FM4 haben. Und da können natürlich Streaming-Seiten und Social Media und das Ganze noch so wichtig sein, aber ich glaube, so dieses klassische Medium Radio, das hat halt bis heute echt noch immer wahnsinnig viel Bedeutung.
Vielleicht können wir noch kurz mal auf die Entstehung von FM4 gucken zuletzt, weil also in Deutschland gibt es ja nichts Vergleichbares irgendwie. Was würdet ihr denn sagen, was war da in Österreich anders als in Deutschland, dass sowas möglich war?
Also ich kann das kurz umreißen. Ja. Ich kann das, es gibt seit 1967 in Österreich diesen Sender Ö3, ja, das ist der Popsender. Und es gab in Österreich, und das ist eben schon der große Unterschied zu Deutschland, immer ein Rundfunkmonopol. Und dann hat es geheißen, das Rundfunkmonopol muss fallen und große Verleger und so weiter machen ihre eigenen Popsender. Und da hatte man dann beim ORF ein bisschen Angst. Und man hat sich ausgerechnet aus Deutschland Consulting-Firmen geholt und gefragt, was können wir denn machen, um Ö3, unseren Popsender, konkurrenzfest zu machen. Und die haben sich das Programm angehört und haben festgestellt, also da gibt es so drei Sendungen. Da gibt es mal diese Jugendsendung Zickzack, dann gibt es diese komische Musiksendung für andere Musik, Musicbox, und dann gibt es diese DJ-Sendung, diese unvoraussagbare. Die sind alle eigentlich ein bisschen so im Weg, was Durchhörbarkeit, das war das Wort, betrifft. Und jetzt kannst du dreimal raten, bei welchen drei Sendungen ich gearbeitet habe damals. Und allen Leuten wie mir hat man dann gesagt, ja, also okay, das muss im Sinne der Konkurrenzfähigkeit von Ö3, müsst ihr da weg. Aber wir bieten euch etwas an, wir bieten euch die Abendstrecke. FM4 war nämlich zuerst, also lange Zeit nur von 19 bis 1 Uhr am Sender. Wir bieten euch an auf der vierten Frequenz, das war so ein Sender für Diplomaten an der UNO, Blue Danube Radio, und bespielt doch das da. Ja? Und da könnt ihr euch gleich auch um den Jugendauftrag kümmern, zu dem der ORF ja rundfunkrechtlich verpflichtet ist. Und so haben sie uns eigentlich diese Spielwiese gegeben, ein bisschen so, wir wurden halt dorthin abgeschoben, ja. Aber das hat sich dann zu einem Erfolg entwickelt, und das kam eigentlich für uns unerwartet. Ich habe es eh vorhin schon gesagt, wir waren uns nicht sicher, ob es das Ende ist. Es hat sich als Anfang herausgestellt.
Okay, spannend, wie so aus so einer Unsicherheit dann so was Großes entsteht. So viel geschafft in diesen 30 Jahren. Bei mir sind Robert Rothefer von Anfang an bei FM4 und Melissa Erhardt, die seit 4 Jahren bei FM4 ist. Und wir schwingen uns nochmal kurz ein in die Anfangszeit von FM4. damit ging alles los vor 30 Jahren. Und wir haben jetzt viel über die letzten 30 Jahre gesprochen, Melissa. Du bist ja noch recht jung, hast eine eigene Sendung, FM4 Hot. Wie hat sich denn die Musikausrichtung verändert bei FM4? Findest du sowas auch hier noch hot, irgendwie Beastie Boys 1995, oder guckst du da ganz anders drauf?
Nein, auf jeden Fall. Also das ist eine legendäre Nummer von damals. Ich glaube, wir haben uns einfach in den letzten, weiß nicht, in den letzten 5 oder 10 Jahren, seit auch ich bei FM4 bin, aber auch schon davor, hat sich FM4 natürlich schon geöffnet, ein bisschen breiter aufgestellt, auch was jetzt Mainstream angeht. Also ich meine, diese klassische Unterteilung in Mainstream und Alternative, die es damals gab, ich weiß ja gar nicht, ob es die heute noch gibt. Also ich finde ja, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Musikbubbles, die nebeneinander existieren. Und man merkt es auch immer, wenn man mit jungen KünstlerInnen spricht oder auch ich mit meinen Freundinnen, wenn wir sprechen. Und da merkt man einfach, dieser Musikeinfluss, der kommt von überall. Also da kannst du genauso von Tyler, the Creator und Tierra Whack inspiriert sein, als auch von Radiohead und den Carpenters. Und es existiert alles nebeneinander. Ich glaube, der Fokus, der auf FM4 aber trotzdem geblieben ist, ist natürlich die österreichische Musik.
Mhm. Es ist sehr spannend, wenn so ein Sender irgendwie mit der Zeit geht und sich wandelt. Habt ihr die Diskussion auch in der Redaktion, jetzt auch so was Musik angeht oder Ansatz, dass es da so die älteren Semester gibt und die jungen?
Natürlich, also es gibt immer Diskussionen, gerade bei Musik und gerade bei uns in der Musikredaktion. Es gibt natürlich immer Diskussionen um Musik, um wie weit können wir uns öffnen, wann wird es dann vielleicht auch schon kritisch, was geht sich aus, was geht sich nicht mehr aus. Ich glaube, solange wir sagen können, Beyoncé kann existieren neben einer kleinen Indie-Band aus Österreich, ist es top. Und das ist natürlich ein Abwägen, das ist immer ein neues Finden von einer gewissen Balance auch. Aber genau, ich finde, da geht es schon.
Mhm, ja, spannend ist ja, dass FM4 einerseits natürlich musikalisch, popkulturell für viel steht, aber das war ja auch immer so ein bisschen eine kritische Kultur, die dahinter steckt irgendwie. Also viel, ja, auch kritische Reportagen, die da gesendet wurden. Und selbst die ÖVP, also die konservative Partei in Österreich, die hat auch schon immer wieder gesagt, dass sie FM4 mal abschaffen müssen. Was würdet ihr sagen, politisch, wo steht da FM4? Ist FM4 politisch?
Also wenn ich da was sagen darf, ich habe das Gefühl, als freier Mitarbeiter kann ich das hier ganz offen sagen, dass wenn du dir die österreichische Medienlandschaft ansiehst und man sich ansieht, also was steht da eher rechts, was ist eher progressiv, ja, dann würde ich sagen, dass auch auf der progressiven Seite die Form von jugendlich progressiv, also Genderaktivismus zum Beispiel, ja, die ist eigentlich nur, finde ich, im Medienmainstream von FM4 vertreten. Also die würde ich selbst bei den liberalen, vielleicht etwas progressiveren Blättern oder so nicht wirklich wiederfinden, sondern selbst da würde ich dann wahrscheinlich eher so, weißt du, wie das halt so ist mit Menschen in meinem Alter, die dann immer gern großplakativ die Woke-Kritik üben oder so. Ja, aber um so eine Debatte führen zu können, braucht man auch beide Seiten. Und ich finde diese Seite, die von anderen gern als despektierlich als Woke abgetan wird, ja, die wird in Österreich gut von FM4 vertreten und ich finde das absolut notwendig.
Und jetzt, wenn man sich die aktuellen Verhältnisse anguckt in Österreich, also sieht ganz so aus, als würde Österreich einen rechtsextremen Kanzler bekommen. Was bedeutet das für FM4? Gibt es da Sorge?
Auf jeden Fall. Also es gab ganz klar, das ist ja auch ganz offen, wurde einem über die Medien ausgerichtet. Zum Beispiel hast du vorher die ÖVP erwähnt, dass die ÖVP gesagt hat, eine ihrer Bedingungen auch für die Koalition, die dann nicht zustande gekommen ist, die vielleicht sich gegründet hätte, wäre gewesen, das Projekt FM4 zu beenden. So wurde das formuliert. Das ist völlig klar, ja. Es heißt aber noch lange nicht, nur weil jemand irgendwie sich Vorstellungen macht, bevor man eine Koalition bildet, dass die das dann auch so durchziehen werden. Und ich denke mir, ich würde da Hoffnungen vielleicht haben an das Demokratieverständnis auf allen Seiten, dass eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute verstehen, dass es notwendig ist für die Debattenkultur eines Landes, dass es Repräsentation aller Seiten gibt, dass dieses Verständnis da ist. Und ich finde eben, wie gesagt, FM4 in der politischen Landschaft in Österreich deswegen auch sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie Melissa das sieht.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, es gibt halt auch einfach sehr viel Gerede über Dinge, die passieren könnten. Im Endeffekt weiß natürlich keiner, was passieren wird. Und es gibt natürlich immer wieder Aussagen, aber ich habe so das Gefühl, also auch bei uns jetzt, wir lassen uns auf jeden Fall jetzt nicht davon unterkriegen, dass da jetzt Aussagen getätigt werden.
Ja, und es ist ja auch nicht nur FM4, sondern da steckt ja auch dann eine riesige Musik- und Popkulturszene dahinter, ne? Also ihr steht da ja auch für ganz viel und Österreich steht da für ganz viel. Nehmt ihr da viel gerade Widerstand, Protest wahr oder was bedeutet das für die Popwelt in Österreich, dieser politische Umschwung?
Also ich sehe schon so in den sozialen Medien, wenn jetzt, keine Ahnung, darüber berichtet wird, über ein potenzielles FM4 aus oder wie auch immer, dass sich da schon sehr, sehr viel Widerstand auch in den Kommentaren auftut von Personen, die natürlich FM4 als das wahrnehmen, was wir natürlich versuchen auch zu zeigen. Also das wäre einfach extrem wichtig für die Popkulturszene und für die Musikszene und für die Filmszene und für die Comedy-Szene in diesem Land sind. Also es ist ja nicht nur Musik, es ist die gesamte Kulturszene in dem Land, die durch FM4 eben eine Plattform hat.
Ja, und ich glaube auch, die Kulturszene, die weiß auch, spürt auch, das ist so mein Gefühl, dass sich klein machen und schauen, dass man durchrutscht, diese Zeit ist vorbei. Ja? Es ist schon Zeit, Stellung zu beziehen, jetzt. Überall ja eigentlich.
Überall, absolut. Mhm. Das sagt Robert Rothefer und Melissa Erhardt, beide FM4-MacherInnen. Robert Rothefer schon seit genau 30 Jahren und Melissa Erhardt seit 4 Jahren. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier zum 30-jährigen Jubiläum bei FM4. Und wird denn gefeiert eigentlich noch?
Auf jeden Fall. Also wir haben nächste Woche auch das FM4-Geburtstagsfest in der Otterkringer Brauerei. Das haben wir ja jedes Jahr. Da gibt es ganz viele Live-Fans, die auftreten. Das wird toll.
Robert, fliegst du dann nach Wien? Weil Robert wohnt ja eigentlich in London.
Na, mache ich nicht. Mache ich schon länger nicht. Die Geburtstagsfeste. Ich bin zu alt für sowas.
Ja. Gut, dass Melissa mit dabei ist. Vielen herzlichen Dank euch für das Gespräch hier. Alles Gute.
Danke.
Dankeschön.